Aktiv Radyo Interview.
Und Bing hat es gemacht. Wenn es Bing macht, sind die interessantesten Gäste auf Aktiv Radio zu hören. Vor mir ist ein Journalist, Unternehmer und KI-Spezialist. Apropos KI-Spezialist. Ich bin von einer KI generiert worden. Deswegen würde ich sagen, ich gebe das Mikrofon zurück an Daniel Sauser.
Und vielen Dank, KI, dass du das Mikrofon an mich zurückgibst. Wir sind halt schon immer noch ein bisschen besser als KI, aber ob das wirklich so ist, da wollen wir drüber reden. Ich begrüße ganz recht herzlich heute bei mir am Mikrofon einen KI-Anwender, der in tief in der Materie drin ist, der beim Tagesanzeiger lange Zeit aktiv war, der Newsroom dort mitgeholfen hat aufzubauen und auch die KI-Elemente dort reingebracht hat. Es ist der Timo Grossenbacher. Er ist Jahrgang 1987 und er wird jetzt einen neuen Lebensabschnitt begehen. Aber da reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Timo Grossenbacher, ganz herzlich willkommen.
Salut Dani, merci vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier darf sein.
Timo, du gehst nach Holland und da denke ich, dein Vorname ist noch gut. Oder? Die Holländer können das auch sagen. Oder? Wir sagen Timo und ich sage irgendwie Timo oder so etwas.
Timo.
Timo?
Ja, das O wird ein kleines O.
Okay, wie kommst du dazu, nach Holland zu gehen? Ich meine, wir haben ja schon schlechtes Wetter sehr oft in der Schweiz, aber die Holländer haben, glaube ich, permanent schlechtes Wetter. Wie kann man sich das antun, nach Holland zu gehen?
Ja, also das Wetter ist gar nicht unbedingt das Schlimmste. Das Schlimmste ist eigentlich die Absenz der Berge. Wenn meine Partnerin, sie ist aber Holländerin, wenn sie hierher kommt, dann hat sie aber so ein Gefühl, also hat sie fast so eine Klaustrophobie, weil es links und rechts Berge hat oder zumindest die Jura auf der einen Seite. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich keine Berge sehe am Horizont oder einfach nur ein bisschen Wald oder ein bisschen Wiese, wo ich vielleicht einen Kilometer weit sehe bis zum nächsten Wald, dann habe ich fast ein bisschen Klaustrophobie. Also.
Das heisst was? Dass du daheim irgendwie eine Tapete ins Wohnzimmer tust mit dem Matterhorn drauf?
Wahrscheinlich wird es auf das rauslaufen.
Die Holländer habe ich früher, als ich noch jung und knusprig war und noch in die Disco gegangen damals, habe ich eigentlich erkannt an den grossen Füssen. Also wenn ich runtergeschaut habe, dann beim Tanzen hat es ein paar gehabt, die einfach so mega Latschen gehabt. Und dann hast du schauen und hast gesagt, gell, du kommst aus Holland. Und dann hat er gesagt, klar. Oder so etwas.
Säger.
Sehr säger. Ist das heute immer noch so? Hat die immer noch so grosse Füße?
Also auf Füsse habe ich mich noch nicht gross geachtet, ehrlich gesagt. Also die von meiner Partnerin kenne ich natürlich.
Wie gross sind die?
Ja, normal, hätte ich jetzt gesagt. Ja, nicht übergross.
Ja, du weißt einfach nicht ganz genau.
Mal, ich weiss es. Also ist, glaube ich, ein 38.
Ah, das ist okay. Das ist normal.
Das ist einigermaßen so ästhetisch.
Und was mir auffallen ist, damals schon, dass die Holländer mega gut durchgefüttert waren. Die waren alle so gross. Sie also sind riesig.
Ja, geworden. Ja, genau.
Und auch nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen waren damals schon gross. Und heute ist es ja so, dass tatsächlich der Umschwung stattfindet. Also wenn man in Coop einkaufen als normal grosser Mann, dann muss man immer hüpfen, damit man noch als Joghurtregal führen sieht, weil das sind all die grossen Frauen. Also Damen, also die Frauen scheinen grösser zu werden und die Holländer schon länger. Wieso sind die so gross?
Ja, ich nehme an, es hat zu tun mit Mayonnaise, die sie als Pommes frites streichen. Weil die sind natürlich, die Mayonnaise, das sind ganz andere Welten. Wenn man hier schaut, in der Schweiz, oder das Tommy-Zeug, wenn du mal ein paar Jahre in Holland Mayonnaise in Holland gegessen hast, dann bringst du das hier fast nicht mehr runter.
Sind das nicht Belgier mit der Pommes frites?
Ja, weisst du, Belgier, das ist schwierig. Also ich rede nicht so gerne. Also ich als künftiger Holländer habe natürlich sowieso schon eine Aversion gegen Belgier. Darum stellen wir lieber nicht zu viele Fragen zu den Belgier.
Holland ist für dich jetzt der Weg weg der Freundin. Du bist ein sogenannter interaktiver Nachrichtenentwickler. Also du bist viel Jahre bist du bei SRF gewesen, du bist beim Tagesanzeiger gewesen und du hast eine ganz spannende Zeit hinter dir. Wo die KI aufgekommen ist, hast du dürfen bei dem Newsroom von TH Media mitmachen und schauen, wie kann man KI integrieren in den Newsroom hinein. Und du hast selbst gesagt, ich höre auf jetzt und ich gehe nach Holland. Wie kannst du in Holland all das, was du dir hier aufgebaut hast in der Schweiz und dein Wissen, das du hast, nachher eigentlich weiterbrauchen? Oder machst du ganz etwas anderes?
Nein, überhaupt nicht. Ich mache mich selbstständig oder ich habe mich selbstständig gemacht und ich werde auch künftig Schweizer Unternehmen und vielleicht auch Unternehmen in Deutschland oder sogar in Holland beraten beim Einsatz von künstlicher Intelligenz oder auch grundsätzlich Automation, Digitalisierung, alles, was in Richtung Technologie geht im Journalismus.
Aber du hast sie ja nachher nicht mehr greifbar. Also du bist doch einen Moment lang weg nachher. Und wenn du jetzt zum Beispiel für einen Tag weiter arbeiten willst, dann ist das rein digital. Du siehst sie nicht, du hast kein Team um dich herum, sondern du musst wirklich aus Distanz heraus funktionieren.
Ja, das stimmt auch nur halb, weil ich meine, so weit weg ist ja Holland nicht. Also glücklicherweise ist meine Freundin keine Amerikanerin oder eine Brasilianerin oder was auch immer. Also mit dem Zug bist du in 6, 7, 8 Stunden bist du da und ich werde auch immer wieder Kunden besuchen natürlich in der Schweiz. Also das ist wichtig, der Austausch.
Du hast schon Kunden jetzt?
Ich habe schon Kunden.
Und was machst du mit denen?
Geld verdienen.
Ja, von deiner Seite, aber was machst du wirklich mit denen?
Ja, ich berate die. Also zum Teil sind es Schulungen, die ich gebe für die Redaktion, wo ich den Mitarbeitenden erkläre, ja, was KI kann, was KI ist, wie man das verstehen muss, was das bedeutet. Es sind Workshops, die ich durchführe mit Geschäftsleitungsmitgliedern, Redaktionsleitungen, wo es darum geht, wie man das einsetzen will. Es sind verschiedene Sachen. Zum Teil, wenn ich selber sogar programmiere, wenn ich Prototypen implementiere, in ein System integriere, teste. Das ist ein recht breites Spektrum.
Du hast ursprünglich mal ein Studium gemacht. Du bist Geograf.
Mhm.
Und du hast einen sogenannten Master gemacht in Geografie. Und jetzt versuche ich so ein bisschen Brücke zu finden zwischen der Geografie und dem KI. Blausch, den du hast an dem für sich und das in die Welt zu integrieren. Geografie hat sehr viel auch mit Daten zu tun, oder? Datenerhebung, zusammenfassen, verstehen, wieso ist der Berg jetzt gewölbt und warum ist der See so tief und so weiter.
Mhm.
Ist dort irgendwann immer ein Zusammenhang zwischen deinem Interesse für KI und deinem ursprünglichen Studium Geografie?
Ja, ich glaube, dass ich jetzt das mache, was ich heute mache, das ist eine Art Verkettung von glücklichen und nein, eigentlich nur glücklichen Umständen und Zufällen. Ich habe dann ich weiss noch, 2006 bin ich auf dem Wachposten gehockt in der RS und habe darüber berichtet, was ich studieren soll. Ich habe die Wegleitungen ausgedruckt und durchgelesen. Und ich habe dann gewusst, ich will irgendetwas mit Umwelt machen. Ich habe aber auch ein bisschen Respekt vor den Naturwissenschaften, bin darum nicht an der TTH. Und habe dann echt Geografie als perfektes Mittelmass gefunden. Und dann wollte ich zuerst auf Bern als Solothurner natürlich, sicher nicht auf Zürich. Aber dann musste ich herausfinden, dass Medienwissenschaften, das wollte ich auch im Nebenfach, dass das in Bern nicht gegangen wäre, nur in Zürich. Die Medienwissenschaften habe ich dann aber nie gemacht im Nebenfach, sondern in Informatik, weil ich dann schnell mal gemerkt habe, hey, die Geografie in Zürich, die ist sehr technisch, die ist sehr quantitativ. Eben wie du sagst, Daten erheben, auswerten, visualisieren oder mit Karten. Und das hat mich dann gepackt und so bin ich eigentlich immer mehr nachher wirklich in die Informatik hinein.
Das heisst, du bist in der Informatik, du hast sogar noch selber gelernt, codieren.
Mhm.
Hast du das gemacht, weil niemand hatte, der deine Ideen umsetzen konnte? Oder hast du gesagt, da kann ich ein bisschen mehr Geld verdienen, wenn ich das auch noch liefern kann?
Es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man programmieren kann, in jeder Hinsicht. Aber das hat mir einfach Spass gemacht. Also meine erste Kanti-Webseite habe ich, glaube ich, irgendwie mit 13 oder so programmiert, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und nachher hat mich das eigentlich bis jetzt seitdem das ganze Leben begleitet.
Du warst ja auch Datenjournalist beim SRF.
Mhm.
Hat das denn schon SRF geheissen? Ich weiss gar nicht.
ja, das ist. Ich habe dann 2014 angefangen dort und 2011 war, glaube ich, die Umbenennung.
Okay, also dann weißt du, wenn ich von SRF rede, was ich meine.
Ja, ja.
Gut. Datenjournalist. Was ist ein Datenjournalist?
Ja, ein Datenjournalist ist ein Journalist, wo Geschichten in Daten findet, ganz einfach gesagt. Also anstatt, dass ich jetzt irgendwie ein grosses Netzwerk habe, vielleicht von Politikerinnen und Wirtschaftskapitänen und so, und die mir ab und zu irgendetwas stecken und ich mache eine Geschichte mit, eine Recherche, habe ich vielleicht einen Datensatz, das kann vom Bundesamt für Statistik sein oder das kann auch irgendwie von einer privaten Firma sein oder ich sammle Daten sogar selber und dann werte ich die aus und dann sehe ich dort Muster und sehe dort innen eine Geschichte.
Sind die Daten nachher weitergeliefert worden an eine Abteilung, an eine Rundschau oder so. Kann ich mir so vorstellen, also du hast etwas herausgefunden. Du sagst, das ist im Prinzip ganz komisch, oder? Jetzt haben die immer so viel abgeschrieben, jedes Jahr, die Firma. Mhm. Und jetzt plötzlich haben sie eine komplette Gegenbewegung zu dem, was sie jetzt in den letzten 10 Jahren geholt haben. Dann kannst du sagen, das könnte jetzt etwas für einen Katzensturz sein. Das muss ich dann mal stecken dort.
Oder? Genau, das ist genau. Du beschreibst es genau richtig, oder? Wir haben die Auswertungen gemacht, relativ frei. Natürlich sind ab und zu auch Leute aus den Redaktionen mit Ideen, die wir dann zum Teil umgesetzt haben, zum Teil nicht. Und nachher muss man das richtige Sendegefäß finden oder auch mehrere. Oder dann kann es vielleicht im Radio kommen oder in einer Rundschau oder was auch immer.
Genau. Hast du nie vor die Kamera gehen, um deine Daten selber zu präsentieren?
Ich bin ab und zu vor der Kamera gesehen.
Welche Sendung denn?
Ja, Tagesschau, 10 vor 10, sogar einmal in einem Studio-Interview bei 10 vor 10. Radio immer mal wieder. Also ich bin auch schon am Mikrofon gestanden. Also, man merkt es vielleicht.
Ja, du machst es recht gut, was ich sage. Ja. Es läuft flüssig. Wenn du an SRF zurückdenkst, jetzt 2020 bist du dort weggegangen. Oder? Mhm. Das hat ja wahrscheinlich einen Grund gehabt. Oder? Also, du bist ja dann noch nicht nach Holland gegangen, ja. Sondern du bist eben dann nachher zum Tag gegangen. Irgendwann, mhm. Was hat dir verleiden bei SRF?
Ja, also gut, gell. Also ich bin 5,5 Jahre bin ich beim SRF gesehen und dann noch, ja, das war bei mir gerade etwa 31 oder so gewesen. Und dass man so lange an einem Ort ist, ist schon mit diesem Alter mittlerweile fast eine Seltenheit.
Ja, das ist ja fast eine Bundesangestellte
Situation. Ja, genau. Ja. Und ich habe nachher gefunden, ich kann nicht mehr länger hier auf Serafenkosten hier mein Geld. Nein, sicher nicht. Ich habe wirklich nachher, ich habe einfach etwas anderes machen sollen. Ich habe gemerkt, das ist sehr, sehr spannend, oder, der Datenjournalismus. Es ist zuweilen aber auch sehr stressig, wenn es auf Publikation zugeht. Vor allem beim SRF, weil man einfach muss koordinieren zwischen verschiedenen Sendungen. Das ist nicht so simpel, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und immer das, eigentlich der Takt, oder, du recherchierst ein paar Wochen. Da haben wir wirklich das grosse Glück gehabt, dass wir so lange haben dürfen, in unsere Materie reingraben. Und dann wird das veröffentlicht und dann Peng und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Nachwehen und dann kommt wieder das Nächste. Und nach 5,5 Jahren habe ich nachher echt gefunden, hey, ja, jetzt will ich vielleicht mehr ins Produkt rein, ich will vielleicht in die Infrastruktur rein, oder, wie man Journalismus macht. Und das habe ich in dieser Rolle eigentlich nicht machen.
Also, du bist fast ein kleines Bundesamt für Statistik gewesen bei der SRG.
So kann man es sagen, ja, auf eine Art schon, ja.
Genau. Ich tue mich ja immer wieder aufregen oder ärgern über SRF. Mhm. Genau. Das heisst, dass ich mich in der Zeit, wo du dort warst, habe ich mich vermutlich auch über dich geärgert.
Wahrscheinlich, oder? Ja.
Indem du irgendwelche Datenanalysen gemacht hast, die überhaupt nicht gestimmt haben.
Ja, das ist weniger wahrscheinlich. Aber man hat natürlich, wenn du auf das raus willst, oder, man hat natürlich eine grosse Verantwortung in so einer journalistischen Rolle. Weil die Leute glauben grundsätzlich halt generell mehr, wenn etwas in einer Visualisierung verpackt ist. In nackten Zahlen, aus dem Computer sowieso. Und da hat man eine grosse Verantwortung, dass man das, was man recherchiert, was man nachher auch auswertet, dass man das wirklich gewissenhaft macht und auch fehlerfrei publiziert.
Du bist Vorstandsmitglied bei investigativ.ch.
Noch bis morgen.
Also, hast du müssen gehen, weil Holländer wirst?
Ja, nein, ja, nicht müssen gehen. Ich hätte auch können bleiben, aber ich habe dann irgendwann gefunden, so, jetzt können andere den Posten übernehmen. Ja.
Aber wir können gleich schnell über die investigativen Journalisten drüber reden. Mhm. Aber über die Jäger in meinem Englisch Wahnsinn.
Okay.
Dass sie so Ballonlösen aufsteigen und dann platzen sie und dann wollen sie nicht mehr wissen davon nachher. Oder?
Hast du ein Beispiel?
Ja, sicher. Noch so gerne liefere ich die. Oder? Nehmen wir zum Beispiel den Schweizerischen Gewerbeverband. Mhm. Und der Felix Müller von der NZZ am Sonntag, oder? Wo recherchiert hat, investigativ, zum Gewerbeverband und nachher zum designierten Direktor, zum Energie Schneider und so weiter und so fort. Das ist alles zusammen. Also man hat 2 Jahre lang probiert, zuerst den Gewerbeverband kaputt zu machen und nachher den Enrique Schneider. Der Enrique Schneider ist nachher bei der SVP gelandet. Ich kann mir jetzt vorstellen, warum es der NZZ am Sonntag das probiert hat. Okay. Das ist für mich so ein Fall, das ist ein absoluter Normalur, oder? Das geht einfach nicht, oder? Du kannst nicht so auf jemanden hacken. Nachher SRF, oder? Da haben wir einen wunderbaren, der Lederach, oder? Also der Schocki-Lederach, ja. Oder? Ja. Das finde ich super. Als Beispiel habe ich übrigens in x Interviews auch schon gebracht. Also ich hoffe, ich langweile niemand hier am Mikrofon. Der Lederach hat ja die christliche Schule geführt. Oder ist irgendwie ein Präsident von deren und dort sollen irgendwelche Knäblein gezüchtigt worden sein oder irgendwie ein Popo bekommen oder so. Und ich meine, 1700 Leute arbeiten in Glarus. Das ist der grösste Arbeitgeber vom Kanton Glarus, Lederach. Machen wirklich feine Schocke. Und SRF hat das mal probiert, die Schule kaputt zu machen. Und das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Dann sind sie bei den Investigativjournalisten in die Schublade. Und ein Jahr später haben sie die Schublade wieder aufgemacht. Interessanterweise. Oder? Also überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Immer noch das Gleiche. Aber das Mal ist es konzertiert gegangen. Das Mal hat man nachher Jockeybude mit reingezogen. Oder? Also man ist mit Mikrofon vor Läden hergegangen und hat gefragt, die Frau Huber, die ihr jetzt gerade rein wollt, wollt ihr dort wirklich bei dieser Firma noch Jockey kaufen? Das geht ja schon gar nicht. Oder? Genau. Also man hat 1700 Mitarbeiter in die Haft mitgenommen. Mit dem einen, der allenfalls Verfehlungen gemacht hat. Ohne, dass es ich glaube, eine staatsanwaltschaftliche Recherche gegeben hat, ohne dass es ein Gerichtsurteil gegeben hat, ohne nichts. Oder? Aber den Moment, den habe ich empfunden, ohne dass ich jetzt werden will, weisst du, leider auch. Oder? Aber das hat mit investigativem Journalismus überhaupt nichts zu tun. Das ist für die Schweiz ist das Schnuppenwurst. Oder? Das ist eine Schule, wo vielleicht nicht, etwas nicht gut läuft, dann muss man dort die anzeigen und das ist wunderbar und dann soll das Gericht urteilen und sagen, der Grossvater Lederach oder Vater Lederach gehört jetzt einfach versorgt einen Moment lang und dann ist das gut und dann kann man ja noch berichten, irgendwie in einem Dreizeiler oder so. Aber das, was da gemacht wurde, ist wahnsinnig. Oder wahnsinnig. Wir haben weitere so investigative Beispiele von einem Banker, der Hollenweger, oder? Das ist ein ganz spannender Fall, oder? Wo Multimillionen verloren hat oder der Blick, wo der frechste Buchhalter der Nation bringt und immer wieder recherchiert. Und wenn sie nachher herausgefunden haben, dass nichts dahinter ist, dann macht es plupp und dann hört man nichts mehr davon. Oder? Also, so viel zum investigativen Journalismus. Und du bist ja Vorstandsmitglied.
Aber was ist jetzt die Frage? Ja.
Also, die Frage ist, dass ich finde, das gibt es gar nicht, den investigativen Journalismus. Es ist ganz selten, dass wirklich etwas vorgekommen ist, wo irgendwie die und mehr und Bürger von der Schweiz wirklich geblockt hat und wo wegen dem geändert hat.
Also da muss ich jetzt natürlich vehement widersprechen und nicht nur als Vorstandsmitglied bis morgen von investigativ.ch, sondern auch als, ja, einfach als ehemaliger Investigativjournalist und grundsätzlich als Bürger, der daran glaubt, dass der Investigativjournalismus absolut zentral ist für die Demokratie. Ich meine, du hast jetzt hier ein paar Fälle rausgepickt, die ich im Detail wirklich nicht kenne. Natürlich habe ich auch mal ein bisschen darüber gelesen, über den Lederach.
Ja, aber du bist in diesem Vorstand, du musst da Bescheid wissen. Das geht gar nicht.
Also über jede Recherche muss ich nicht Bescheid wissen. Aber gut, ich glaube, das ist absolut zentral, dass es Journalisten gibt, die Freiheit haben, ohne juristischen Druck, ohne wirtschaftlichen Druck, können zu grübeln und Zeug rauszuholen. Ich meine, wenn jetzt die Recherche gegen das Bundesamt für X oder gegen das Staatssekretariat Y wäre gegangen und dort etwas auftaucht wäre, dann wäre ja das auch nicht schlecht, oder? Also ich meine, es gibt, glaube ich, sehr viel Investigativjournalismus, der täglich passiert, auch im Lokalen oder im Regionalen, was sehr wichtig ist, weil wenn niemand mehr den Mächtigen auf den Finger schaut, und mächtig, das kann ein Politiker sein, oder eine Regierungs-, eine Amtsträgerin, das kann aber auch ein Wirtschaftskapitän sein. Wenn denen niemand auf den Finger schaut, dann haben wir ein grosses Problem.
Man nimmt sehr gerne einen Lederach, oder? Wo vielleicht irgendeine Verfehlung gemacht hat. Aber wenn die Stromwirtschaft im 2023 5 Milliarden Gewinn schreibt, oder? Und Taxpo im ersten Halbjahr 2023 allein etwa 3 Milliarden EBIT schreibt, dann wird das investigativ überhaupt nicht hinterfragt, sondern es wird einfach abgedruckt und sagt, oh, Taxpo hat wieder schön Geld verdient, wunderbar,
tipptopp. Und du siehst ein System,
sehe das System dahinter. Du hast jetzt gerade vorher gesagt, wenn niemand mehr grübeln, oder? Also das, was in der Stromwirtschaft, in der Energiewirtschaft abgeht, oder? Das ist investigativ, wäre das cool, oder? Und das muss man eigentlich jeden Tag bringen, weil das hat etwas damit zu tun, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Stromrechnung sollen zahlen oder ihre Krankenkasse sollen zahlen oder weiss der Gucker.
Herzlichen Dank für den Hinweis. Ich bringe das morgen gerade ein. Wir haben einen Workshop. Wir haben verschiedene Workshops an der Jahreskonferenz morgen, wo wir genau über so Themen reden. Und
es ist mega schade, dass du aufhörst. Also, ich wäre jetzt froh, hätte ich endlich eine Schnittstelle gehabt zu den investigativen Journalisten. Oder?
Du kannst dich selber für einen Vorstand bewerben.
Okay. Also, ja, das muss ich schreibe nachher die Adressen auf.
Du bist ja auch Journalist.
Ja, so ein Halbpatziger. Ja, genau. Also, noch einmal, da gibt es ganz viele Sachen. Man denkt, wenn man investigativ wird, oder? Mhm. Dann sollte man sich eigentlich überlegen, betrifft es eine Person oder betrifft es eine Million Personen? Und wenn das eine Million Personen betrifft, dann muss ich sagen, das ist korrekt, oder? Das ist super. Oder? Dann muss man einfach grübeln und das muss aufgedeckt werden. Oder? Aber wenn es darum geht, eine Person in die Pfanne zu hauen, möglichst lang, und sagen, mhm. und noch stolz darauf ist, dass man sagt, wir haben 6 Monate lang, 7. hoch, haben wir recherchiert, oder? Und dann findet man tatsächlich heraus, was der Herr Lederach so gemacht hat. Also das ist einfach wahnsinnig, oder? Und das sind SRG-Gelder, die hier einfach verschwendet werden.
Eben, den Fall selber kenne ich nicht gross. Das ist jetzt eine Standardantwort, aber ich kann es wirklich nicht gross kommentieren, weil ich es wirklich nicht kenne. Ich kann es nicht mit gutem Gewissen kommentieren. Aber ja, wenn es natürlich nur auf einen Mann geht oder auf eine Frau, ohne wirklich die grössere Relevanz zu haben, dann bin ich mit dir einverstanden. Dann ist das vielleicht fehlgeleiteter Investigativjournalismus. Aber man muss auch beachten, gell? Es gibt auch Investigativjournalismus, wo man auch ein bisschen belächelt, wo man vor der Tür sagt, ja, was ist jetzt dort die Relevanz, wenn man hier über die Panama Papers genauer Bescheid weiss, wer da alles Geld versteckt und so. Das ist extrem relevant für die Schweiz. Weil wenn wir das Geld nicht reinholen, wo die Typen verstecken, via Schweiz, aber auch aus der Schweiz raus, dann gehen uns auch Steuern, wo nachher vielleicht der Mittelstand wieder zahlen muss.
Aber es sind ja nicht Schweizer Papers, es sind ja Panama Papers.
Nein, klar, aber die Schweizer sind natürlich dick drinnen bei Panama. Also das darf man nicht, also das ist ja logisch.
Also,
aber das ist einfach ein Beispiel.
Also Energie ist wirklich etwas, wo ich sehe, dass Verlage vermutlich, und das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen krass, ein bisschen gekauft, dass sie effektiv, ob jetzt das Energie 365 Zürich ist, oder ob das jetzt ein Axpo ist, oder wer auch immer, die betreiben natürlich sehr viel Werbung, oder? Und das sind gute Geldgeber in die Verlage hinein, letztendlich. Aber dort geht jetzt wirklich etwas ab. Oder ich behaupte schlichtweg, eine Kilowattstunde Strom zu produzieren, heute kostet genau gleich viel wie vor 5 Jahren. Die kostet keine Rappen mehr. Gut, vielleicht ist das Personalkosten ein bisschen laufen und so weiter und so fort. Aber das hat nicht wirklich einen direkten Einfluss, oder? Gas ist ganz extrem, oder? Ist völlig intransparent, total. Und wenn man Transparenz will, kommt man sie nicht über. Oder? Mhm. Genau. Mhm. Genau. Oder jetzt, wir befinden uns hier tatsächlich in der Region Solothurn, wir sind ja in die ganze deutsche Schweiz. Aber hinter mir beim Studio sehen wir hier so einen riesen Bau, das ist eine neue Kehrverbrennungsanlage, die wird wahrscheinlich gegen 600 Millionen kosten. Mhm. Liefert circa etwa die gleichen Volumen, wie vorher die alte geliefert hat. Und wir haben eigentlich Transparenz wollen, wir wollen den Chef einladen von dieser Kehrverbrennungsanlage. Und der ist nicht ans Mikrofon gekommen. Oder? Das hat man wirklich mal wissen, 600 Millionen für so eine kleine Region. Oder? Und der Abfall nimmt eher ab als zu. Oder? Die Leute ja rennen und genau. Und jetzt haben sie ein Ergebnis gehabt, 70 Millionen glaube ich, Umsatz gemacht und irgendwie 30-40% ist mit Strom gemacht worden, weil der Strom einfach so sauteuer ist. Oder? Haben sie den Strom können verkaufen, aber Jahre vorher haben sie nicht gewusst, wie sie den Strom sollen verkaufen, weil es so direkt billig ist. Also die meines Erachtens haben die einen Knall, oder? Die haben einen absoluten Knall, so etwas zu machen, weil die sind jetzt voll in dem Strombusiness und Fernwärmebusiness und wenn die Kilowattstundenpreise zusammengehen, dann gute Nacht um 6 Uhr. Dann werden wir schauen, wer die 600 Millionen finanziert. Oder? Und da wäre die investigative Journalismus, weil an dieser Kehrverbrennungsanlage, da hängen Tausende von Haushaltungen dran.
Selbstverständlich. Oder? Völlig einverstanden mit dir. Ich als Konsument frage mich zum Beispiel auch, wieso dass es 600 Elektrizitätswerke gibt in der Schweiz. Also absolut sicher, das ist vielleicht ein blinder Fleck. Also blinder Fleck. Gell? Es gibt viele blinde Flecken. Und das hat, da habe ich vielleicht eine andere Auffassung als du. Du sagst vielleicht, ja, die sind gekauft oder da ist ein System dahinter, wie auch immer. Ich glaube, es hat einfach auch viel mit der wirtschaftlichen Situation des Journalismus zu tun. Ich meine, wie viel investigativ Journalistinnen und Journalisten gibt es überhaupt. Ich kann es nicht gerade an 2 Händen abzählen, aber das sind jetzt auch nicht Hundertschaften und sie werden immer weniger, weil der Journalismus schon muss sparen muss. Und ich denke, das ist genau das Problem. Das haben wir nachher genau,
wenn Medien veröden. Der investigative Journalismus nimmt seine Aufgabe nicht wahr.
Ja, vielleicht würde es einfach auch nicht mehr
kann. Nein, 90% ist einfach Pfupfenluft und Nebel.
Ja,
oder?
Gut, genau. Ja, das ist deine Auffassung.
Darf ich dir, nachher höre ich auf, noch ganz ein ganz kleines Beispiel. Oder?
Ja, ist gerne.
Die Firma ORS gibt etwa, weiss ich nicht, 3/4 von sämtlichen Flüchtlingsgeldern, also Beherbergung und so weiter, von Flüchtlingen. Geht über die Firma ORS.
Mhm. Und die machen Dienstleistungen für so Asylzentren und so.
Riesengross. Das ist Hunderte von Millionen und Milliarden, bis man genau die Zahlen nachschauen. Die gehören zu 100% an einer englischen Gesellschaft und die englische Gesellschaft macht Kriegslogistik. Also die geht, du kannst jetzt die bestellen, also wenn du der Putin bist, kannst du denen anrufen und sagen, ich brauche einen Flugplatz in der Wüste irgendwo. Baut mir dort den Flugplatz her mit den Bömbeli, mit den Flügern, dass sie starten und landen können, inklusive der Ernährung und der Vitamin C für die Soldaten, alles, oder? Genau, also man kann sagen an und für sich, das Mutterhaus von ORS ist vermutlich ein Flüchtlingsgenerator, oder? Also die machen Logistik. Und die Logistik wiederum ermöglicht den Krieg. Und der Krieg macht Flüchtlinge. Und dann gehen sie in die Schweiz, oder? Die kommen die Flüchtlinge in die Schweiz und dann nimmt sie die ORS auf und verdient wieder Geld damit, oder?
Das ist ein gutes Geschäftsmodell.
Super, oder? Aha. Genau, ganz genau. Genau. Ich habe das damals, als ich den Chef der ORS hier bei mir am Mikrofon hatte, habe ich das alle geschrieben. Ich habe Tagi geschrieben, ich habe der NZZ geschrieben und so weiter und fort. Das, ich werde das thematisieren. Ich habe das nicht vorher rausgelassen. Ich werde das thematisieren und wollte wissen, wie die Zusammenhänge sind. Oder? Ganz genau. Und er hat dann nachher auch Stellung genommen, der Chef von dieser ORS, tipptopp. Das hat er eigentlich sehr gut gemacht gehabt. Es hat niemand interessiert. Oder? Es hat einfach niemand interessiert. Das kann es doch einfach nicht sein.
Ja, gut, vielleicht ist auch nichts dran an deiner These. Aber also, wie auch immer, ich kann diesen Fall nicht beurteilen. Aber wie gesagt, oder? Der Investigativjournalismus ist überhaupt nicht perfekt und er ist unter Druck. Einerseits juristisch, oder? Die Schweiz, die Politik der Schweiz, hat nicht erkannt, dass man dem Journalismus muss gute Grundlagen bereiten muss. Es gibt immer wieder Vorstöße, vor allem im Ständerat, wo die Rechte der Journalistinnen und Journalisten massiv einschränken. Stichwort Bankengeheimnis und so weiter. Oder du machst dich strafbar, wenn du nur ein paar Informationen bekommst von irgendjemandem. Es wird immer schwieriger juristisch in der Schweiz investigativ zu arbeiten. Und das sehe ich als Problem. Und dann kannst du noch lange kommen und sagen, ja, da gibt es noch diese Geschichte und dort haben sie wieder gepennt. Ich glaube, wir müssen gescheit mal politisch etwas machen, dass man eben viel hartnäckiger noch, viel härter kann recherchieren in der Schweiz.
Also bin ich völlig deiner Meinung, aber nicht gegen einzelne Personen, oder?
Ja, das ist immer eine Frage, oder? Wie fest geht man auf eine Person oder nicht. Aber grundsätzlich haben alle Schweizer Verlage, alle seriösen, inklusive der SRG, die haben publizistische Leitlinien. Und da drinnen steht, was relevant ist, was unabhängig, was fair ist. Und wenn jemand nur auf einen Mann spielen will, dann geht das in einer qualitätsbewussten Redaktion grundsätzlich nicht, wenn es kein öffentliches Interesse gibt. Ich kann auch keine Geschichte machen über irgendwie einen Buff-Besuch von einem Bundesrat, wenn der nicht öffentlich relevant ist. Punkt.
Ist gemacht worden. Ich erinnere mich zurück an einen Nationalrat vom Kanton Solothurn, wo man das breitbeinig ausgeschlagen hat, oder?
Ja. Ausgelachtet hat. Auch die Geschichte kenne ich nicht.
Aber du weißt ein viel nicht, oder?
Ja, also ich weiss viel. Wenn wir nicht über andere Themen wie künstliche Intelligenz reden, dann kenne ich mich ein besser aus. Aber nein, du gibst Fragen vor, das
nein,
ist klar.
Nein, genau. Nein, du darfst. In unserem Gespräch sind beide gleichberechtigt. Die SRG soll ja kastriert werden, also im Sinne der Gelder. Mhm. Man redet davon, dass aus etwa 330 Franken oder so sollen 200 daraus werden. Mhm. Also es wäre ein markanter Einbuss. Bist du damals als Datenjournalist weggegangen, weil du gemerkt hast, ui, das könnte passieren, oder?
Nein, sicher nicht.
Ich kann meinen Lohn nicht mehr zahlen.
Nein, selbstverständlich nicht. Ja, also ich glaube, ich habe genug auf dem Kasten, dass ich auch irgendeinen Job finde, wenn es jetzt das geht, in dieser Form nicht mehr geben. Also das war sicher nicht der Grund gewesen. Aber ich glaube, die konstante Atmosphäre von zurückbinden, politisch ja, bekämpfen, man kann es nicht anders sagen, das ist schon etwas, wo den Leuten bei der SRG wahrscheinlich an die Nieren geht. Also ich kann mir vorstellen, wenn du 55 bist, vielleicht Kameramann oder so, und nachher kommt wieder die nächste Initiative und es kann einfach heissen, hey, wenn die angenommen wird, dann wird einfach radikal der Rotstift angesetzt und dann bist du weg. Ich meine, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das an die Nieren geht, oder?
Ja, aber jetzt gibt es das TPC eigentlich noch, oder? Punkt noch Kameramann. Du hast jetzt den Kameramann genommen, oder? Und dann hat man ja gesagt, man tut das ausgliedern in ein TPC, mhm. Oder? Und dann kann man das auch betriebswirtschaftlich kann man das verkaufen nachher, oder? Kann man den Kameramann an einen Dritten verkaufen? Irgendwie hast du etwas gesehen mit dem TPC? Gibt es das noch? Weißt du was?
Hey, los, ich bin jetzt seit 4 Jahren lang nicht mehr dort. Keine Ahnung.
Also, Gut. Wir haben ja gesagt, du bist der KI-Spezialist. Ich bin jetzt so ein bisschen abgewichen wegen deinem Hobby. Wir kommen nachher zu einem anderen Hobby. Du tust mit Nachtzügen tust du ganz coole Sachen machen, oder? Dass man kann auf dem Internet ganz schnell herausfinden, wenn ich von Zürich nach Wien fahre, welcher Nachtzug ist wie was. Was kostet das Ding überhaupt? Mhm. Oder? Kann ich nur liegen oder kann ich auch schlafen da drin? Mhm. Schnell zwischendrin, wie bist du auf das gekommen?
Ja, einfach aus eigener Not aus. Als ich zum ersten Mal so eine Nacht... Also für mich war klar, oder? Ich wollte mich nicht irgendwie rausnehmen oder so, aber für mich war klar, ich fliege nicht auf das Amsterdam, sondern ich wollte den Zug nehmen, von Anfang an. Und ich bin in diesen 2 Jahren Fernbeziehung, jetzt ziehe ich ja den auf, aber es war 2 Jahre Fernbeziehung, bin ich kein einziges Mal geflogen, bin immer mit dem Zug gegangen.
Und warum? Was hast du gegen das Flugzeug?
Ja, ich habe per se nichts gegen das Flugzeug, es ist eine geniale Technologie, aber es ist einfach der Zug und auch der Nachtzug vor allem, weil er nicht so hohe Geschwindigkeiten hat, ist einfach bis zu 30 Mal weniger klimaschädigend. Er hat einfach bis zu 30 Mal weniger CO2 und CO2-ähnliche Emissionen wie ein Flugzeug. Das ist für mich eine ganz einfache Rechnung. Abgesehen davon finde ich es auch viel gemütlicher, im Zug zu reisen. Am Tag kannst du arbeiten, musst du nicht mit irgendwelchen nervigen Sicherheitskontrollen und anderen nervigen Leuten am Flughafen rumschlagen. Und in der Nacht kannst du schlafen. Das ist doch absolut genial.
Ist das night-ride.ch?
Genau.
Ist das gratis?
Das ist gratis und Franco. Das ist eigentlich ein Vergleichsdienst. Oder? Du kannst dort schauen, wo gibt es überhaupt Nachtzüge. Und wie teuer ist das? Und nochmal zu deiner Frage, das ist aus der Not heraus entstanden, ich wollte diesen Nachtzug buchen bei der SBB als guter Schweizer, nicht bei der ÖBB, die eigentlich den Service anbietet, also bei den Österreichern, sondern bei der SBB. Und ich habe einfach gemerkt, hey, da werde ich stiefelsinnig. Da bin ich irgendwie eine Stunde lang am Umsuchen, bis ich überhaupt weiss, an welchem Datum noch irgendein Schlafwagenabteil frei ist. Und ich habe dann vom ersten Moment an eigentlich den Beschluss gefasst, das kann man besser, das kann man automatisieren. Ich hole mir die Daten, ziehe mir die automatisch raus in ein Excel. Vor allem für meine Freundin natürlich auch, die noch ein bisschen grösserer Fan war vom Flugzeug, die aber jetzt, glaube ich, bis auf einmal auch immer mit dem Zug gekommen ist. Und der habe ich dann so ein Excel gegeben und das hat ihr enorm geholfen, die Reise zu planen.
Also hast du jedes Mal ein Excel geschrieben, wenn du bist recherchieren willst, weil du wissen, morgen wird dir verzogen, Nachtzug, wo ist was, wie was. Aber jetzt ist ja eine Web-Oberfläche gemacht.
Genau.
Und die Daten, wo holst du die Daten zusammen?
Die Daten hole ich bei verschiedenen Anbietern, eben bei der ÖBB, bei der SBB. Der Plan ist jetzt, künftig auch noch weitere Anbieter reinzubringen, auch private, also nicht staatliche Bankgesellschaften, die ebenfalls Tickets verkaufen, auch in der Hoffnung, dass es ein Stück weit eine Liberalisierung gibt von diesen Preisen, dass es vielleicht auch einen gewissen Preiskampf gibt, wo dann auch für Konsumenten, dass es umso relevanter wird für Konsumentinnen und Konsumenten zu wissen, wo ist es am günstigsten. Und dann vielleicht länger raus auch die Qualität von diesen Zügen, dass man eben auch ehrlich kann sagen, da ist etwas schief gegangen, das war nicht sauber gewesen, oder das ist ein
Service. Und so weiter. Oder?
Zum Beispiel, genau.
Wie ist das überhaupt? Es gibt ja den Schlafwagen, da gibt es den Liegenwagen, ja, genau. Oder?
Das ist der Name ist Programm. Also im Schlafwagen, im Schlafwagen kannst du eigentlich wirklich schlafen, oder? Da hast du auch so ein Duvet. Und im Liegenwagen hast du eigentlich wirklich nur so eine Pritsche. Und es schaukelt irgendwie subjektiv auch ein bisschen mehr. Und ja, das ist eher Liegen das Ziel als Schlafen, glaube ich. Aber es ist natürlich individuell.
Und wo ist man allein oder zu zweit und wo ist man so zu 6 oder zu 8?
Da gibt es ein grosses Spektrum. Also du kannst der Liegenwagen ist 6. Da gibt es jetzt mittlerweile aber auch 4. Da bist du nur zu 4. Dann gibt es Schlafwagen, dann kannst du das dritte, das zweite oder allein. Und dementsprechend ist natürlich auch der Preisunterschied.
Und was machst du, wenn du jetzt auf Holland gehst? Liegenwagen 6, oder?
Nein, also ich bin da schon eher von der vornehmen Sorte und probiere dort im Schlafwagen zu sein, auf jeden Fall.
Schon, also Schlafwagen allein oder zu zweit, oder?
Ja, also wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs bin, bis zweit und sonst allein, wenn es noch freie Plätze hat.
Eben, und dann wird es relativ teuer,
dann wird es relativ teuer, genau.
Und wahrscheinlich viel teurer als Fliegen, oder?
Das ist auf jeden Fall so, ja. Fliegen ist viel zu günstig.
Du kannst ja da mit Ryanair und den
EasyJets
und so weiter und so fort, kannst du ja manchmal für 20, 30 Franken irgendwann herfliegen.
Aber das ist genau das Problem, oder? Darum werden die Züge auch als teuer wahrgenommen. Vielleicht ist das eigentlich der Preis, den wir für Mobilität müssen zahlen müssen. Flüge sind definitiv viel, viel zu günstig. Und zwar nicht, weil es irgendwie günstiger wäre im Betrieb oder so, sondern weil sie massiv subventioniert werden von der Politik.
Wieso sind die Flüge subventioniert? Also die SBB ist ja wahnsinnig subventioniert.
Ja, natürlich, oder? Aber wie der Flüge, oder? Du zahlst keine Mehrwertsteuer auf Ticketpreise. Sie zahlen keine Steuer auf das Kerosin. Also das ist massiv. Ich habe mal gelesen, wenn in Europa das richtig besteuert werden würde, Dann wird dem Staat, also der Europäischen Union, hätten sie mehr Einnahmen von 70 Milliarden Euro im Jahr. Also das ist eigentlich, man kann sagen, das ist eigentlich der Betrag, der zu günstig ist, weil es so bevorteilt ist. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja schon gut, oder? Konsumentinnen und Konsumenten profitieren von dem, aber es ist einfach unfair. Wieso werden die Stromkosten oder eben auch Tickets bei der Bahngesellschaft immer noch besteuert?
Was kostet denn so ein super Luxus-Schlafwagen nach Holland?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Oder? Eine Zeit lang war es relativ günstig aus meiner Sicht. Luxus ist es überhaupt nicht, aber es ist doch toll. Oder? Eine Privatsphäre hat so ein Abteil, hat etwa 200 Euro gekostet für eine Fahrt. Also hin und zurück 400 Euro. Und das finde ich jetzt noch einigermaßen, also das ist jetzt fair, finde ich wirklich. Und dann haben sie letztes Jahr angefangen mit dynamischen Preisen. Die ÖBB haben sie gefunden, sie sind schlau, sie machen das Gleiche wie die Fluggesellschaften. Und irgendwie hat das System am Anfang ein bisschen gesponnen, das ist jetzt meine Einschätzung. Und dann sind zum Teil die Abteile sind dann plötzlich 800, 900 Euro gesehen.
Also die am Mittag mehr in den Schlafwagen sind gegangen, am Mittag um 12 Uhr, die haben billig können fahren. Und die Nacht und Nacht zu Abend wirklich schlafen, das war teuer gewesen, oder?
Nein, ich glaube, es war eher auf der Auslastung. Wenn halt die Auslastung gross war oder die Nachfrage, dann sind die Preise hoch. Und wenn halt Flaute ist, dann sind die Preise
hoch. Also so ein bisschen, das macht das ja auch mit den Spartickets.
Auf eine Art schon, ja.
Du kannst sogar nachschauen, ich weiss, wo die 3 Tage nach Zürich fahren.
Genau.
Und dann kann ich schauen, ob es um welche Zeit gibt es so ein Sparticket. Und dann gibt es das irgendwie am Morgen um 6 Uhr und dann wieder um 9 Uhr und so.
Genau.
Und wenn ich nicht unbedingt muss gerade in die Rush-Hour rein, dann mache ich das nachher.
Genau. Aber zu diesen dynamischen Preisen ist noch spannend, oder? Aufschrei geben, oder? Da hat es geheißen, die ÖBB hat extrem profitiert von dieser positiven PR über die Nachtzüge. Das war ständig in den Medien gewesen. Und haben jetzt quasi einfach über Nacht ohne Ankündigung die Preise massiv erhöht. Und das ist zu Recht kritisiert worden. Aber ich habe immer gedacht, sorry, das rechnet sich sowieso nicht, weil niemand kauft oder mietet so einen Schlafwagenabteil für 800 Euro. Einfach nicht. Auch nicht, wenn man viel Geld hat, glaube ich. Und darum sieht man jetzt, die Preise sind wieder ab, die haben sich wieder normalisiert.
Reden wir ein bisschen über KI. Für das bist ja du eigentlich gekommen. Du bist ja nicht als Investigativjournalist da, sondern du bist als KI-Mann. Du bist 4 Jahre lang mitverantwortlich gewesen und zuletzt, glaube ich, sogar verantwortlich für die KI-Geschichten im Newsroom von TH Media. Kann man eigentlich sagen, also der Tagesanzeiger könnte eigentlich seine Journalisten entlassen und eigentlich nur noch der Datenjournalist laufen, der KI macht. Und dann kommt mal eine digitale Zeitung raus und dann kommt noch irgendjemand eine gedruckte Zeitung raus. Sind wir schon so weit?
Das ist eigentlich die falsche Frage, aber die Antwort ist eigentlich nein. Aber die Frage ist nicht, ob wir schon so weit sind, sondern die Frage ist eher, macht das überhaupt Sinn?
Meine Frage, oder was?
Ja, eigentlich macht also, die Frage
nicht überhaupt Sinn. Nein, fragt, aber meine Fragen Sinn
nein sorry, ich wollte überhaupt nicht deine Frage in Frage stellen. Aber man muss gleich sagen, oder? Das ist so eine Frage, die immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit KI, vor allem im Zusammenhang KI und Journalismus. Wie lange braucht es menschliche Arbeitskräfte eigentlich noch? Werden wir alle wegrationalisiert? Aber ich glaube, das ist einfach nicht relevant. Also logisch ist es relevant, aber so wie KI heute funktioniert, ist das nicht eine relevante Frage.
Aber wie viel Prozent von den Publikationen, die heute der Konzern rauslässt, der TH Media Konzern, ist über generative KI gemacht?
Da ist die Frage, ob es vollautomatisch gemacht ist. Also sprich, es wird irgendwie durch eine KI durchgelassen und es wird automatisch publiziert, ohne dass es ein Mensch anschaut. Da kann ich mit gutem Gewissen sagen, der Prozentsatz ist 0,0. Und dann gibt es wahrscheinlich, oder da gibt es die Anwendungsfälle, wo KI etwas vorschlägt, aber das sind in der Regel nicht irgendwie ganze Texte, sondern das sind vielleicht Zusammenfassungen von Artikeln in Form von Titeln oder von Leads. Und die werden dann noch von Menschen kontrolliert. abgesegnet, verändert, als Inspiration verwendet und dann wird es publiziert.
Da reden wir ja eigentlich, sagen wir jetzt statische KI. Also die KI generiert etwas, da schaut man es noch an und dann tut man es publizieren. Mhm. Und jetzt, wenn wir sagen, so die direkte, aktive KI, dass du, jemand schaut den Tagesanzeiger an auf dem Handy und du merkst jetzt, wo er durchblättert, oder? Also ist zum Beispiel sehr wirtschaftsorientiert oder ist sehr an Kultur interessiert etc., dass du ihm jetzt plötzlich ganz andere Artikel von schon zeigen in dieser Zeitung innen, als ein anderer, der jetzt weiß ich nicht, für Schulen interessiert ist oder so.
Ja, das sind die Recommender-Systems oder Empfehlungssysteme, wo basierend auf der, also ist so ein das Amazon-System, oder? Das, was man kauft oder das, was man gerne kaufen möchte, wird einem schon vorgeschlagen, weil andere Leute das auch gekauft haben und so weiter. Ich meine, da hat es immer wieder Experimente gegeben in der Medienlandschaft. Ist ein Stück weit aber auch ein heikles Thema und wird auch als heikles Thema eigentlich erkannt. Weil man einfach auch die Leute nicht will, in eine so eine Filterblase bewegen. Man will ja auch, dass die Leute eigentlich eine breite Auswahl haben in Artikeln. Vielleicht auch mal etwas lesen, was sie gar nicht gewusst haben, dass sie sich interessieren könnten.
Aber wie weit seid ihr jetzt wirklich gesehen? Oder? Du bist jetzt nicht mehr dabei, du bist jetzt weggegangen, weil du ja Holländer wirst. was würdest du sagen? Macht dir das fast ein bisschen Angst, die ganze Geschichte? Oder hast du dich einfach unterstützt gefühlt durch die KI, die ihr eingesetzt hat? Oder sagst du, es ist jetzt einfach nicht mehr wegzudenken, es funktioniert jetzt so, weil unser Verlag, die sie sowieso rationalisieren und die Hälfte der Leute entlassen. Also, was ist eigentlich der Weg, was passiert genau?
Ja, schau, ich glaube, ich habe hier eine sehr pragmatische Sicht drauf. Und pragmatisch im Sinne von, die KI, oder, die kann verblüffend sein, die kann faszinierend sein, die kann viel mehr, als sie noch vor 5 Jahren können. Völlig einverstanden. Aber das ist einfach nicht das Ende der Geschichte. Das ist nur die halbe Miete. Du musst, wenn du so eine KI einsetzen willst, für welchen Prozess auch immer, in einem Newsroom oder in einer Redaktion, dann fällt das eigentlich schon nur bei der Kultur an. Oder? Du musst die Leute auf das schulen, die müssen das kennen, die müssen das akzeptieren. Dann musst du das in ein System integrieren. Du musst x Schräubli drehen, dass das dann auch wirklich produktiv kannst einsetzen. Und das ist ein relativ langer Prozess. Das ist eine grosse Investition. Und meistens, also in der Regel, so wie KI heute funktioniert, ist sowieso nur in Anführungszeichen eine Unterstützung für einen Menschen. Also dass jetzt irgendwie grosse Sachen, einfach grosse Teile vom journalistischen Prozess, von der Recherche bis zur Publikation, könnte automatisiert werden. Da sind wir überhaupt noch nicht dort. Und die Frage ist, ob wir überhaupt noch dort werden sein.
Eine Zeitung wird immer noch gelayoutet. Es gibt immer noch einen Wirtschaftsteil und einen politischen Teil und einen Kulturteil etc. Wie weit sind wir eigentlich davon weg, dass ich meine individualisierte Zeitung bekomme? Also jetzt nicht nur, weil ich jetzt gerade im Moment bei einem Wirtschaftsthema bin und mir ein weiteres Wirtschaftsthema vorgeschlagen wird, sondern dass man eigentlich mehr kennt, also KI kennt mehr. Und wenn ich mich verbinde, jetzt mit dem Tagesanzeiger beispielsweise, dann tut er mir eigentlich das privat gelayoutetes System zu
haben. Also du redest jetzt nicht von einer gedruckten Zeitung, sondern vom digitalen Angebot.
Druck ist natürlich schwierig, das ist klar.
Ja, weil das wird ja gelayoutet, ja, aber genau. Eine Seite per se oder eine Online-Seite, also ja, gelayoutet, das wird platziert, ja, das ist die Top-Position, da kommt ein Artikel, da kommt der andere Artikel, der bleibt so lange auf dieser Position. Und genau, also da gibt es Medien, die machen das wirklich vollautomatisch. Dort hast du, glaube ich, ohne Ausnahme, hast du ein komplett individuelles Menü an Artikeln. Dann gibt es Medien, die machen das gar nicht. Vielleicht einfach eben wiederum, weil sie die technische Investition nicht können tätigen oder nicht wollen tätigen. Und dann gibt es auch solche, und Tamedia hat zum Beispiel so eine Sektion für sie empfohlen. Aber das ist einfach eine kleine Sektion auf dieser Seite. Und ich glaube, auch dort Mix macht es. Ich glaube, es ist extrem hilfreich, dass dir eine Blattmacherin sagt, hey, das ist heute wichtig. Da setzen wir einen Fokus drauf. Aber das gleichzeitig vielleicht noch in einem gewissen Teil, dass du auch noch Empfehlungen bekommst, vollautomatisch. Das ist ein Mix.
Hast du selber Angst vor der KI?
Nein, auf keinen Fall. Also, aber ich bin auch nicht irgendeiner, der jetzt in Freude dann ausbricht. Also,
merkst du, wenn etwas von der KI kommt oder wenn effektiv noch ein Mensch mindestens dran ist? Spürst du das, wenn du es liest?
Ehrlich gesagt, es wird immer schwieriger. Also grundsätzlich, oder, KI, die generative KI ist wirklich sehr, sehr gut, etwas Glaubwürdiges zu produzieren, wo sprachlich kohärent ist, wo sprachlich zum Teil auch gut ist. Aber wenn es zwei, drei Sätze sind, dann ist es schwierig. Wenn es natürlich nachher ein ganzer Artikel ist, dann merkt man relativ schnell, dass das aus einer Maschine kommt.
Also man liest ja Artikel jetzt, ob die stimmen oder nicht, von einem Journalisten aufgearbeitet, dass jemand an der Uni eine Abschlussarbeit, eine Lizenziatsarbeit abgeht oder eine Masterarbeit, die mehrheitlich durch KI produziert ist worden. Mhm. Und er hat es, glaube ich, sogar gesagt, das ist ja so. Die Universität hat nachher gesagt, ja, wir können uns eh nicht mehr schützen davor. Wenn er das gut gemacht hat und das eine gute Arbeit ist, dann bewerten wir die bewerten und wir lösen auch Touren so. Aber das tut schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Das ist noch heftig, oder?
Ja, das ist heftig, aber gleichzeitig ist es einfach auch ein bisschen die Realität, oder? Es geht auch bei den Schulen in diese Richtung. Ich glaube, der völlig falsche Ansatz ist irgendwie zu meinen, ja, wir gehen mit noch mehr Technologie gegen die Technologie vor, im Sinn von, wir haben irgendwie ein Programm im Einsatz, um erkennen, wenn KI im Spiel ist und nachher bekommen die Schüler eine ungenügende Note. Das ist für mich ein völlig falscher Ansatz. Wir müssen sich mit dem auseinandersetzen. Wir müssen vielleicht den Kindern auch sagen, schaut, es gibt jetzt die Technologie, ihr könnt sie gewinnbringend einsetzen. Das ist nicht verboten und das macht auch Sinn. Ein offener Ansatz, oder?
Also es gibt ja ein neues Milliarden-Business auch. Also wenn ich jetzt den API nutze, auf ChatGPT.
Eine Programmierschnittstelle für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was das ist.
Ja, genau. Also wenn man eine Programmierschnittstelle braucht, die machen eine Oberfläche, dann muss ich auch zahlen. Also ich tue jetzt im Prinzip Skripten automatisch, es geht eine Anfrage an ChatGPT und ChatGPT lässt mir nachher seine Antwort zurück. Das ist nicht gratis, so wie das gratis ist, wenn man nur einfach ChatGPT im Edge innen braucht oder so. Sondern das kostet ein paar Rappen vielleicht oder Franken oder was auch immer. Oder? Mhm. Und das gibt natürlich ein Multimilliarden-Business. Wie siehst du zum Beispiel Google in dieser ganzen Geschichte? Also Google hat ja gelebt, also ich tue bei Google auch eine Frage, ich kann ja auch und oder und so weiter, habe ich ja schon rein tun bei Google. Ja. Und dann habe ich nachher im Prinzip 200 Einträge bekommen, die ich musste einzeln anklicken und schnell anschauen und durchlesen und nachher mich selber orientieren da drin. Zuoberst oben waren die Zahlen und rechts sind nachher die, die reine Werbung waren. Also Google hat das deklariert, das ist gar nicht böse, das ist alles in Ordnung, kein Problem. Aber jetzt, wenn das mit KI gemacht wird, oder, dann kommt ja im Prinzip ein verarbeiteter Artikel zurück. Und der tut nachher in den Fußnoten zwar noch herweisen, wo er das her hat, und dann kann ich immer noch auf die einzelnen Webseiten zugreifen und das nachlesen. Aber es ist irgendeine Umkehrung von der Logik. Und siehst du, dass das ganze Businessmodell von Google in Frage gestellt ist?
Genau, also ich glaube, vielleicht zwei Sachen zu dem. Oder? Der erste Teil, den du gesagt hast, du kannst via die Programmierschnittstellen auf die Modelle, auf die extrem leistungsfähigen Modelle zugreifen, als jedermann. Du musst ein bisschen programmieren können, aber da hilft ja ChatGPT auch. Und das per se mal ist eigentlich eine riesige Chance, oder? Oder es macht die Investition viel, viel günstiger. Weil früher hast du irgendwelche Maschinen kaufen, leistungsfähige Maschinen, hast du die irgendwie trainieren. Du hast wirklich Fachwissen gebraucht. Heute kannst du einfach so eine API darauf zugreifen und deine eigenen Programme bauen, wie wir das bei Tamedia gemacht haben oder wie du das vielleicht auch im Studio machst. Das ist mal das eine. Das ist sicher mal ein Segen, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig ja, die Firmen verdienen viel Geld damit. Gut, ob sie wirklich viel Geld damit verdienen, ist noch offen, weil es braucht natürlich auch extrem viel Strom, das Ganze. Da wären wir wieder beim Thema. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass es eine Diversifikation gibt. Also, dass zum Beispiel dann alle drei Jahre ist jetzt zumindest meine Hoffnung oder mein Zielbild, dass es dann nicht einfach nur im AI-Sektor nur Google, Meta und OpenAI gibt, sondern dass es vielleicht europäische Unternehmen gibt. Es gibt schon eins, das relativ gut ist, Mistral aus Frankreich. Und vielleicht auch öffentliche Institutionen, die so Modelle anbieten, dass es hier eine gewisse Diversifikation gibt und dass wir eigentlich nicht nur, blöd gesagt, von den Amerikanern abhängig sind. Jetzt zu der zweiten Frage oder zu der eigentlichen Frage. Das ist natürlich ein Quantensprung oder eine riesige Kulturänderung, wenn es künftig so ist, dass ich als Nutzerin und Nutzer einfach eine Frage kann stellen kann, der Suchmaschine, und ich bekomme eine Antwort zurück. Ganz ein einfaches Beispiel, oder? Ich will Pfannkuchen machen am Morgen und ich meine, ich kann mir das blöde Rezept einfach nicht merken. Also gehe ich schnell googlen Und dann gibt mir Google gibt mir das Rezept durch und unten dran steht dann irgendwie noch der Link zum Blog oder zu zwei, drei verschiedenen Blogs, wo es das Rezept gefunden und zusammengefasst hat. Aber als Nutzer habe ich ja mein Rezept schon. Wieso sollte ich denn noch auf den Blog klicken? Und ich glaube, das ist eine grosse Gefahr für all die Content-Produzentinnen und Produzenten. Ihre Erzeugnisse werden weiterverwendet, weiterverwurstelt, aber sie bekommen eigentlich den Traffic nicht mehr, sie haben Ausfall bei der Werbung. Und das ist natürlich etwas, was potenziell auch den Journalismus betreffen
könnte. Ja, und es wird ganz schwierig. Es kann ja sein, dass das über 16 Ecken ist gegangen, oder? Also die eine KI hat Daten geholt bei der anderen KI und die hat es geholt bei dieser KI. Mhm. Und zuletzt kannst du gar nicht mehr richtig sagen, wo kommt die Information an und für sich her.
Absolut.
Also ich kann auch nicht eigentlich der Tag kommen und sagen, die Information kommt von uns. Wir möchten gerne bei jedem KI-Abruf bei ChatGPT möchten wir auch gerne noch 2 Franken haben. Das wird ganz schwierig.
Oder? Nein, das ist nicht unbedingt so. Ich glaube, das, was du beschreibst, das ist das Trainingsproblem. Oder? Du hast die Grundlagenmodelle, die grossen Sprachmodelle, die werden trainiert mit Milliarden von Buchstaben, mit Billionen von Buchstaben, Milliarden von Wörtern. Und was dort alles reinfließt und vor allem auch, was nachher dabei rauskommt, nachher zurückzuführen auf das, was reingeflossen ist, das ist faktisch unmöglich. Das sind auch eigene Forschungsabteilungen, die sich nur um das Problem kümmern. Aber ich glaube, das, was du meinst, dort ist es durchaus möglich, Quellen zu nennen. Weil was KI eigentlich macht, wenn du so eine Suchanfrage stellst, die schaut, was kommen dort für Wörter vor in dieser Suchanfrage, welche Texte, die wir in unserer Datenbank haben oder was es im Internet gibt, sage ich jetzt mal, passen am besten zu dieser Frage. Und dann werden vielleicht 2, 3 Texte gewählt oder 5. Ich meine, wie es im Detail funktioniert, weiß ich nicht. Und dann werden 2, 3 ausgewählt und die werden dann eigentlich zusammengefasst. Wie vorher ein Beispiel vom Pfannkuchen-Rezept. Ich weiss gar nicht, Pfannkuchen, das ist nicht ein schweizerdeutsches Wort. Ich denke immer Pannenkuchen.
Omelette.
Ja, aber es ist nicht genau das
Gleiche.
Ist schon gleich. Eben, auf jeden Fall, in so einem Vorgehen, technischen Vorgehen, ist es eigentlich relativ straightforward, simpel, zu sagen, was ist jetzt die Quelle von dem?
Also Pannenkuchen ist holländisch, nehme ich an.
Das ist holländisch.
Ja. Man merkt, du bist schon ziemlich drin, oder?
Ja, schon ein
bisschen. Was ist königliche Luftfahrtmatzkepei?
Das ist KLM, das ist die königliche Luftfahrtgesellschaft.
Ja, perfekt, genau. Ja. Das ist das Einzige, was ich kann, weißt du?
Ja, ist gut.
Neben den grossen Füßen der Disco beobachten. Bei mir am Mikrofon der Timo Grossenbacher, lang im Newsroom vom Tagesanzeiger oder der TH Media, lang auch Datenjournalist bei SRF. Und er verlässt uns jetzt und geht Richtung Holland. Denkst du, Holland ist weiter im Bereich KI als die Schweiz in der Anwendung, oder? Oder ist das etwa gleich?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, wir kochen alle mit Wasser. Also was man kann beobachten, und das ist vielleicht noch spannend, die Medien in der Schweiz, auch in Europa, vielleicht zum Teil in der Schweiz ein bisschen später, ein halbes Jahr oder so, wie wir alle immer so ein bisschen beobachten zuerst in der Schweiz, die sind eigentlich voll dabei. Oder? Also wenn man den Vergleich zieht zu vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, wo das Internet aufgekommen ist, oder nachher zu vor 20 Jahren mittlerweile fast, wo das iPhone aufgekommen ist, dann sind das eigentlich andere Welten. Damals hat man die Technologie mehr oder minder komplett verschlafen. Also man war vielleicht noch ein bisschen im Rausch vom Print, oder? Wo man jahrelang, jahrzehntelang sehr viel Geld verdient hat mit Werbung, mit Annoncen, mit Inserat. Und dann ist das alles ins Internet abgewandert. Und dann hat man sich verpennt, guten Online-Journalismus zu machen und auch Geld zu verlangen für das. Wir haben das echt gratis ins Internet gestellt. Und das ist echt die Erbsünde vom modernen Journalismus, wo wir jetzt eigentlich seit 20 Jahren am Ausbaden sind. Und beim iPhone hat es tatsächlich Leute gegeben, immer wieder, die immer gesagt haben, ja, das ist ein Spielzeug, das geht wieder vorbei.
Also die Konzerne haben ja noch eine weitere Erbsünde gemacht, oder?
Verzeih.
Ja, denen gehört ja Ringi und TH Media, denen gehört ja Ricardo und Tutti.
Genau.
Und Jobscout und wie sie alle heissen, Immoscout und Autoscout und so weiter und so fort, oder? Und früher haben ja die Zeitungen genau das gemacht, also die haben irgendeine paar Autos haben sie inseriert gehabt und sie haben auch einen Marktplatz gehabt, etc. Und das hat man euch Journalisten ja einfach weggenommen, indem man es jetzt in eine eigene Gesellschaft ausfusioniert hat, zwischen Ringe und TH Media. Mhm. Das heisst, der Stutz, der Kohle ist jetzt dort, oder? Und nicht mehr dort, wo die Journalisten wirklich schreiben. Also man kann nicht nur sagen, das Internet ist schuld, dass nicht mehr bezahlt ist worden, sondern genau die, die Klage eigentlich anbringen, die Verlage, sind genau die, die sich die tollsten Plattformen zusammengekauft haben, die aussortiert haben. Und jetzt wollen die Familie Kasse machen. Also die Firma soll an die Börse kommen, hat letztes Jahr schon an die Börse kommen. Man hat etwa 3 Milliarden Cash erwartet, das hat dann nicht ganz gelangt, darum hat man das Ganze gestoppt. Hat jetzt Preise aufgejettet, wie blöd, oder? Also Autos gekauft kosten viel mehr und Imos gekauft kosten viel mehr und so weiter. So kurzspitz einfach wirklich Kohle machen, damit jetzt die 3 Milliarden beim IPO tatsächlich erreicht werden können oder gegen einen ausländischen Käufer. Und dann ist das auch noch weg, oder? Also,
Vorher weg gewesen, muss man vielleicht noch sagen. Oder? Ich meine, das Konstrukt, das du vorhättest, die Swiss Marketplace Group, das ist jetzt eigentlich eine neue Holding oder eben, ich bin überhaupt kein Wirtschaftsexperte. Aber dass der Journalismus oder der Online-Journalismus nicht mehr von den Annoncen profitiert oder mit dem kein Geld mehr verdient, das ist schon lange so.
Ja. Was heißt, nein, lang ist es nicht. Lang ist es nicht, aber es ist eine Katastrophe. Oder? Also wenn jemand ein Auto gesucht hat, dann hat er mir den Tag gekauft. Ja. Auf Seite 24, oder ich weiß nicht, von dir gesehen sind, haben sie herblättern. Genau. Und dann hat er gesehen, da werden jetzt 7 Autos verkauft.
Genau.
Aber dann hat er den Tag gekauft. Oder? Und der Franken 50 ist zugunsten gewesen, auch von der Journalist. Das ist dich weg, das ist komplett fort.
Genau. Genau. Das ist sicher eines der grössten Probleme, nicht nur von den Schweizer Medien, auch von anderen Medien. Die Frage ist einfach, die grosse Frage, die im Raum steht, ist, kann man mit gutem Journalismus Geld verdienen? Ohne Werbung, per se mal. Oder mit wenig Werbung.
Das ist bis jetzt noch nie möglich gewesen.
Das stimmt nicht. Also es gibt in der Schweiz kleinere Verlage, die durchaus Geld verdienen mit Journalismus. Natürlich auch mit Werbung.
Zum Beispiel?
Ja.
Wer macht jetzt Journalismus und verdient Geld mit dem?
Zum Beispiel im Wallis gibt es da die Pomona, wo die Wallis-Boote und so weiter. Das ist so weit wie verstanden als erfolgreiches Geschäftsmodell.
Ja, aber die haben auch ganz viele Sachen nebendurch, die funktionieren, oder?
Das ist jetzt, ja.
Was Bieler Tagblatt, also Gassmann gekauft genau. Jetzt, oder? Genau, also denen kann man sicher mal sagen, das ist cool, oder? Die den Journalismus auf den Sockel aufheben.
Ja.
Das machen sie, oder? Und probieren das Beste daraus zu machen. Aber auch die haben gehen natürlich online und versuchen die Werbung online reinzubringen. Die haben ein Portal, ein relativ cool gemachtes Portal, muss ich sagen. Oder? Und, aber der Franken, der da reinkommt, der kommt den Journalisten zu gut. Und das ist jetzt dort nicht mehr der Fall, oder? Bei den ganz grossen Verlagen.
Genau. Und eben, was man auch noch muss sagen, oder? Das Portal, das du hier davor hast, das ist grossmehrheitlich in einer Zahlschranke. Also wenn ich dort irgendetwas konsumieren will, dann muss ich ein Abo lösen. Oder? Und das ist natürlich eine andere Ausgangslage als noch vor 20 Jahren, wo eigentlich fast alles gratis ist, oder vor 10 Jahren, wo alles gratis ins Internet
gestellt. Funktioniert? Du meinst, es funktioniert?
Das kann grundsätzlich schon funktionieren. Die Frage ist, wie gross ist der Markt?
Also die Paywall, oder?
Genau. Die Frage ist, wie gross ist der Markt? Oder? Jetzt in Deutschland sieht man so eine Zeit online. Das ist natürlich ein Riesenladen oder auch Spiegel oder so. Das funktioniert. Die investieren in Journalismus, die verdienen Geld mit dem. Die Frage ist, ob das auf dem Schweizer Markt funktioniert. Sowieso auch natürlich mit den neuen Nutzergewohnheiten, oder? Dass man viel fragmentierte Medien konsumiert, dass man mal einen Artikel dort liest, dort mal einen Artikel liest. Und dann die natürlich die es gratis anbieten, die Geld verlangen, natürlich schon ein bisschen kannibalisieren. Aber ich glaube, längerfristig, wenn man sich darauf einigt, oder wenn einem bewusst wird, dass man mit gutem Journalismus durchaus Abos verkaufen kann, dann findet da vielleicht auch ein Gesinnungswandel statt. Und dann kann man wieder Geld verdienen, ohne grosse Werbung zu machen.
Timo Grasselbacher, eine ganz letzte Frage habe ich.
Sind wir schon so weit?
Ja, leider. Ja.
Schade. Ich könnte noch 3 Stunden weiterreden.
Ja, aber ich weiß nicht, ob Zuhörer noch zuhören, keine Ahnung. Oder? Also, es gibt 4 Typen von der künstlichen Intelligenz. Es ist die reaktive Maschine, das sind die gesehen. Das ist die erste KI, die man hatte. Und nachher die beschränkte Erinnerung, das ist das, wo wir heute drin sind. Also ein Tesla, wo Millionen von Autodaten drin hat, aber gleichzeitig auch eine Kamera hat und rausschaut, der kann das miteinander vermischen. Also, der kann die alten Daten kann er gerne holen, plus Entschuldigung, die neuen Daten von der Kamera kann er holen. Und jetzt kommt ein ganz grosser Weg, Theory of Mind, also das ist die Theorie des Geistes, oder, wo die KI wirklich von leben und zuletzt dann nachher Selbstbewusstsein. Wirklich nur noch ganz kurz, wo siehst du, Und wann sind wir bei dieser dritten Generation angelangt?
Diese Frage kann ich nicht beantworten. Und die kann auch niemand anders auf der Welt mit irgendwo gutem Gewissen beantworten. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Aber ich glaube, was man jetzt sieht, ist, dass das, was wir heute machen, was verblüffend gut ist, das ist immer noch im genau gleichen wissenschaftlichen Paradigma, wie das, was wir schon vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Es ist eigentlich mit mehr Daten, mit besserer Hardware, also mehr Computer, mehr Stromverbrauch auch und besseren Algorithmen, ausgeklügelteren Algorithmen. Und wenn wir in dieser Bahn bleiben, in diesem System, in diesem Paradigma, von der Statistik schlussendlich, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier in der Kürze oder in 5 oder 10 Jahren plötzlich das Bewusstsein erreichen von Maschinen oder so etwas.
Timo Grossenbacher, ganz herzlichen Dank. Viel Glück in Holland.
Merci.
Und wir nehmen
hartlich bedankt.
Und wir nehmen dich wieder zurück, wenn du zurückkommen willst, gell?
Immer gerne. Merci. Super.
Tschüss.
Tschüss.
Aktiv Radio Interview.